Mr. Wheeler.
Oh, boring.
Yeah, boring. Spin again.
Against the rules? We make our own rules.
For your information, she's still in school. And she's weird. She's a weirdo. And she's hyper. I don't like that she's hyper. And she did drama. That's a bad look. And she's in band? No.
Now that you're out of high school, which means you're technically an adult, don't you think it's time you move on from primitive constructs such as popularity?
A primitive construct? Yeah. That's some stupid shit you learned at camp. No, nothing.
Camp nowhere. Actually, I know it's shit I learned from life. Mm. Instead of dating somebody because you think it's gonna make you cooler, why not date somebody you actually enjoy being around?
Kompott Nummer 716, Pottzug. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 716. Kompott, den ich am heutigen grauen und jetzt auch leicht fieseligen Freitag, dem 2. August 2019, Tag 214 in der KW 31 aufgenommen habe, beim 8.30 Uhr. Das Intro entstammt der dritten Folge der dritten Staffel von Stranger Things. We make our own rules und das sind Dating Tipps. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Ausschnitte aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich politische Meldungen der vergangenen Woche ausgeschnitten und kommentiert habe, einem Teil, wo ich technische Meldungen inklusive einem Umzug der MP3-Dateien ausgeschnitten und kommentiert habe. Was davon ihr jetzt konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte an Politikmeldungen für diese Folge, nur echt mit ein paar Terror, einer Schnüffel, ein paar Trampel und ein paar sonstigen Meldungen. 17 Grad, angeblich sanniger, kann ich nicht bestätigen. Milde Greetings, die 17 Grad Comfort-Level wie 17, Wind macht 2 km/h aus dem North. Wir haben eine Visibility von 16 km. Lass mal nachgucken, nee, 12,9. Oder bei Weather Pro haben wir dann 6 Uhr in Norderstedt 15 Grad, das ist Overcast, Feels Like 17, Taupunkt 14, Humidität 95%, Druck 10,14, das Gerät misst hier 10,10. Und der Wind macht irgendwas zwischen 2 und 4 km/h. So. Und dann hätten wir da mal die Terror-Ecke. Die geht mit einer Follow-up-Meldung von letzter Woche los, nämlich Biro, weil auch britisch Eierweiß flog seit Freitag wieder nach Kairo. Entscheidung sei nach sorgfältiger Überprüfung der Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden. Teilte die Fluggesellschaft in London mit. British Airways hatte die Flüge nach Kairo am Samstag von der Woche ausgesetzt. Zu den Gründen hatte die Airline keine näheren Angaben gemacht. Auch Lufthansa hatte die Flüge nach Kairo am Samstag aufgrund einer unklaren Sicherheitslage gestrichen. Den Betrieb jedoch einen Tag später wieder nochmal aufgenommen. So, was da an Hintergründen war, ist mir bis heute keine Erklärung begegnet. Keine Ahnung, irgendwer hat sich irgendwie in seine Windeln geschissen. Scheint mir. 6:30 a.m. So, dann auch von Freitag Lübcke-Ermittlung. Verlübcke weitere Ermittlungen gegen mutmaßlichen Mürdier. Gegen den Tatverdächtigen im Mordfall Lübcke laufen weitere Ermittlungen wegen einer Gewalttat. Die Ermittler prüfen die Beteiligung von Stefan E. in einem bislang ungeklärten Fall. Zuerst hatte unter anderem ein Magazin darüber berichtet. Was interessiert mich, wer da zuerst darüber berichtet? Das interessiert mich überhaupt gar nicht. Hat mich noch nie interessiert. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen sei gestern erneut das Wohnhaus von Stepan E. durchgesucht worden. Es ging um einen Angriff auf einen irakischen Flüchtling vor 3,5 Jahren. So viel zu der Geschichte. Das letzte Mal, dass der Mann irgendetwas Rechtes getan hätte, wäre 2009 gewesen. Wenn jetzt zumindest der fundierte Verdacht im Raum rumsteht, dass er doch vor 3 Jahren noch sich an einer Person vergangen hat, die das Verbrechen begangen hat, nicht von hier zu sein, vielleicht ist es einfach ein schnöder Nazi. Der damals 22 Jahre alte Asylbewerber wurde in Lohenfelde bei Kassel von Bekannten mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Ah, Messer. Ja, da Messer, das kann ja aber nur, ne? Ich meine, weil die Schnuller-Nazis sich doch immer auf dem Messer rumrobben. Sich dran aufgeilen. So, dann auch von Freitagabend. Polywald, Studie. Mehr Fälle von Bullengewalt als angenommen. In Deutschland kommt mutmaßlich rechtswidrige Polizeigewalt deutlich häufiger vor als bisher bekannt. Ergebende Forschungen der Universität Bochum, über die das Art-Polit-Magazin Contraste und Magazin gemeinsam berichten. Demnach gibt es jährlich mindestens 12.000 mutmaßlich rechtswidrige Übergriffe durch Bullen und damit deutlich mehr als angezeigt. Bei der noch unveröffentlichten Studie handelt es sich um die bislang größte Untersuchung von Bullengewalt in Deutschland. An der Online-Befragung nahmen mehr als 1.000 Betroffene teil. Ein zweiter Teil der Studie bestand aus qualitativen Interviews mit Staatsanwälten, Rechtsanwälten, Richtern und Bullen. Die Dunkelziffer wurde von den Wissenschaftlern aufgrund dieser Interviews hochgerechnet. Nach unseren bisherigen Befunden kann man davon ausgehen, dass das Dunkelfeld mehr als 5-mal so groß ist wie das Hellfeld, das wir in der Statistik sehen, sagt der Kriminologe Tobias Singelnstein von der Uni Bochum gegenüber Contraste und dem nicht genannten Magazin. Bislang war bekannt, dass es in Deutschland pro Jahr mindestens 2000 mutmaßlich rechtswidrige Übergriffe durch Bullen gab, die von der Staatsanwaltschaften ignoriert, bearbeitet würden. Den Forschungsergebnissen zufolge werden die Vorfälle nur selten strafrechtlich geahndet, weil, ermitteln müssten ja wieder Bullen und Bullen ermitteln nicht gegen Bullen. Beziehungsweise, wenn ein Bulle beschuldigt wird, dann beschuldigt er gleich sofort zurück. Es habe ja auch Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegeben. Und dann wird erstmal darauf rumgerobbt. Und wenn dann irgendwie Jahre später klar ist, nein, es gab keinen Widerstand und selbst wenn es Widerstand gegeben hätte, wäre der völlig legal gewesen. Bis dahin kann sich leider niemand mehr daran erinnern, welcher Bulle denn nun was getan hat. Das wissen wir doch, ist auch wohl dokumentiert. Man könnte also auch sagen, die Polizei ist ein rechtsfreier Raum. Ja, um einen Spammer-Kommentar im Blog kümmere ich mich dann, wenn ich Langeweile habe. Weniger als 2% der Ermittlungsfälle münden in ein Gerichtsverfahren. In Ermittlungsverfahren zu Körperverletzungen gelangen dagegen in der Regel 20% der Fälle vor Gericht, also 10-mal mehr als in Fällen von Beschuldigten aus der Polizei. Oft stehe das Wort der Betroffenen gegen das der Beamten, weshalb die Staatsanwaltschaften bei Anzeigen wegen Körperverletzung im Amt selten Anklage erheben, sagt der für die Studie verantwortliche Kriminologe. Oft herrscht das Verständnis vor, die Bullen, die machen doch keine Fehler. Und wenn doch, dann klärt man das besser leise intern. Na, und das Ergebnis davon ist, wir haben rechtsterroristische Bullen und keiner sagt was, keiner traut sich was zu sagen. Die Polizei ist ein rechtsfreier Raum. Und um jetzt mal Frau, sie nennt sich Kasner, zu zitieren, die Polizei darf kein rechtsfreier Raum sein. Ach nee, die sprach immer von das Internet. Na? Also warum zum Fick darf die Polizei ein rechtsfreier Raum sein? Darf sie das? Sollte sie das? Also ich finde nein. Große Zweifel wirft nun nach Recherchen von Contraste und dem Magazin auch ein drastischer Fall von Bullengewalt in Berlin auf. Dort war im September 2016 der 29-jährige irakische Flüchtling Husam Hussein vor einer Flüchtlingsunterkunft im Stadtteil Moabit von Bullen tödlich verletzt worden. Man könnte auch sagen ermordet. Seine Tochter war zuvor von einem anderen Flüchtling sexuell missbraucht worden. Bei der Festnahme des Beschuldigten soll Hussein auf den angeblichen Sexualstraftäter zugerannt sein, mit einem Messer bewaffnet. Daraufhin ermordeten drei Beamten das Feuer. Eröffneten drei Beamten das Feuer. Eine Kugel traf Hussein tödlich in den Rücken. Die Staatsanwaltschaft Berlin stellte 2017 das Ermittlungsverfahren gegen die Mörder mit der Begründung ein, die Beamten hätten schießen müssen, um den Messerangriff abwehren zu können. Nach den neuen Recherchen ergeben sich nun erhebliche Zweifel an der Lüge, dass der erschossene Hussein überhaupt bewaffnet gewesen sei. Ein Zeuge, der den Bulleneinsatz beobachtet hat, sagt im Interview mit Contraste, ich habe kein Messer gesehen und ich stand ja neben ihm. Niemand von uns hat ein Messer gesehen. Der hatte einfach keins. So. Ja, das ist fucking Mord. Wenn irgendwer anders das macht, ist das fucking Mord. Verjährt übrigens nicht so richtig schnell. Na, keine Angst. Die Mörder werden natürlich nicht zur Strafe gezogen. Da wird nicht Gerechtigkeit herrschen. Das ist genauso wie der fucking Mord an Uriallo, der fucking Mord in Kleve. Da passiert halt nichts. Ja, wenn du dich halt von der Polizei gewaltigen lässt, bist du halt selber schuld. Na? Da finde ich, darf man ruhig auch noch eine Weile drauf rumrobben, dass hier gewalttätige Gewalttäter mit rechtsextremen Tendenzen gewalttätig Gewalt tun, rechtsextreme Tendenzen haben und sich dann wundern, warum niemand etwas gegen sie unternimmt. Ja, ich weiß auch nicht. Däh, machen wir das Ding zu. Dann hätten wir von aus der Nacht zu Montag Kalifornien, Medienbericht, Schüsse bei Volksfest in Kalifornien. Und zwar Volksfest im kalifornischen Gilroy. Ersten Berichten zufolge soll ein Schütze das Feuer eröffnet haben. Die Rede ist von mehreren Opfern. Genauen Umstände sind unklar. Auf Videos in sozialen Medien waren zu sehen, wie Besucher wegrannten. Der Bulleneinsatz sei noch im Gange. Ich meine, da war irgendwie am Ende 3 Opfer. Ob der Täter festgenommen wurde, wüsste ich jetzt allerdings aus dem Stand auch nicht zu sagen. Ist auch wieder so eine, ja, in den USA findet eine große Schießerei statt. Beziehungsweise in der USA, in VSA schießt einer wild um sich. Es werden Personen getötet. Meldung, die, medial, ja, passiert regelmäßig. So, und wenn da dann eben nicht so MSD-Style danach die Überlebenden sich dagegen wehren, dass es noch weitere so eine Scheißereien gibt, dann findet das medial halt auch alles nicht weiter statt. So, von daher, ja. Dann Raketenwerfer, ist eine Meldung von Dienstag. Ungewöhnliches Souvenir, Raketenwerfer im Fluggepäck. Baltimore, einen Raketenwerfer haben Sicherheitsleute am Flughafen von Baltimore an der Ostküste im Gepäck eines Fluggastes entdeckt. Die Verkehrssicherheitsbehörde ZAR berichtete bei Kurznachrichtendienst über den ungewöhnlichen Fund. Demnach brachte ein Reisender den Raketenwerfer als Souvenir aus Kuwait mit. Mal ganz davon abgesehen, dass wenn sie... wobei steht da nicht, ob das An- oder Abflug war. Aber wenn sie das Ding erst in Baltimore entdecken, dann ist er zumindest schon mal durch eine Kontrolle in das Flugzeug rein nicht entdeckt worden. Ein Raketenwerfer. Ja, gehört in mein übliches Handgepäck. Ich habe immer einen Raketenwerfer bei mir. Hallo? Also, wo auch immer der hergekommen ist. Der muss ja, der kann ja kaum auf dem Landweg von Kuwait gekommen sein, also wo auch immer der hergekommen ist. Da würde ich den entsprechenden Sicherheitskontrolleuren am Abflugflughafen durchaus auch mal einheizen. Also, Raketenwerfer nicht gefunden. Was machen sie eigentlich beruflich so? So, dann medial wurde das wohl groß ausgeschlachtet. Ich habe dann mal nachgeguckt, ob ich denn noch irgendwo... Eine Ursprungsmeldung nicht gefunden. Und zwar gab es irgendwie am Montag, war es glaube ich, in Frankfurt am Bahnhof, da hat irgendwie ein Dödel aus unklaren Gründen ein 8-jähriges Kind und eine Mutter und ich meine noch irgendwie eine dritte Person versucht, vor einen einfahrenden ICE zu schubsen. Bei der Mutter und dem Kind ist es ihm auch gelungen. Die Mutter konnte sich allerdings noch aus dem Gleisbereich wieder entfernen. Das Kind nicht, ist tot. Und großes Aufgeblähe von den Schnuller-Nazis war es in dem Augenblick, als dann klar war, dass der Mann über eritreische Staatsangehörigkeit verfüge. Klammer auf, dabei nicht berichtet ist, dass er sich schon seit Jahren in der Schweiz aufhält, was übrigens eine Frau Weidel auch eine ganze Weile tat. Und wir wissen ja alle, Personen, die sich länger in der Schweiz aufgehalten haben, sind ja alle Verbrecher, nicht wahr, Frau Weidel? Da haben also die Schnuller-Nazis sich dann groß drüber aufgeblasen. Der Innenhörster hat pressewirksam seinen Urlaub untergebrochen, um dann rumzublöken, dass man ja aber noch mehr Sicherheit durch noch mehr Videoüberwachung. Ja, nee, ist klar, Videoüberwachung hätte in dem Fall total viel geholfen. Ist so wieder der übliche Sülz passiert. Und die Medien haben sich dann, beziehungsweise in meiner Wahrnehmung ist dann vor allen Dingen passiert, dass sich Leute echauffiert haben, dass sich die Schnuller-Nazis echauffiert haben. Ich habe es also inzwischen geschafft, die Schnuller-Nazis gar nicht mehr aktiv wahrzunehmen. Meine Filter funktionieren offensichtlich. Was und wie und wo da gewesen wäre, also der Verdächtige, der mutmaßliche Täter, der in Polizeigewahrsam ist, der hat wohl irgendwelche psychologischen Schwierigkeiten. Nichts Genaues weiß man nicht, aber ich meine, dass der nicht bei regulärem Standard Verhalten unterwegs ist, deutet schon darauf hin, dass irgendwas mit dem nicht in Ordnung sein könnte. Ich weiß auch nicht. So. Dann auch medial völlig unterrepräsentiert sind Razzien bei Nazis in 4 Bundesländern, weil die Bundesnichtsnotschaft erhöht den Druck auf mehrere Rechtsextreme. In 4 Bundesländern ließ die Behörde Wohnungen durchsuchen. Die Verdächtigen sollen einen bewaffneten Arm einer Gruppierung Wolfsbrigade gebildet haben. Wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung hat die Bundesanwaltschaft Wohnungen in 4 Bundesländern durchsuchen lassen. 6 Beschuldigte stünden im Verdacht im vergangenen Jahr, innerhalb einer Gruppierung Wolfsbrigade die Untergruppierung Sturmbrigade als bewaffneten Arm gebildet zu haben, teilte die Behörde in Karlsruhe mit. Erklärtes Ziel der Gruppierung sei das Wiedererstarken eines freien Vaterlandes nach dem germanischen Sittengesetz. Dafür wollte die Gruppe offenbar auch Gewalt anwenden. So, nicht reportiert ist, wie viele Staatsbedienstete sich in den verschiedenen Gruppierungen aufhielten. Dass die Zahl 0 ist, wäre eine Behauptung, die, bei der ich dann erstmal weitere Belege haben wollen würde. Nachdem ja nun in der jüngeren Vergangenheit rauskam, dass also zumindest rund um die Hannibal-Organisationen sich ganz viele Vertreter von der Staat zusammengefunden haben, fällt es mir schwer, mir vorzustellen, dass es rechtsterroristische Organisationen gibt, die dann sogar nur als kriminelle Vereinigungen bezeichnet werden, in denen keine Staatsvertreter auftreten. So. Frank Führig, wo hol ich ihn da hin? Achso, genau, der ist dann am Dienstagmittag rausgekommen, der Frankfurter Tatverdächtige lebte im Kanton Zürich, was halt nicht so richtig gut in das Märchen reinpasst. Der ist ein böser Nafri. Das sehen wir doch schon, dass der nur böse sein kann. Ja, Frau Weidel, der lebt in der Schweiz oder lebte in der Schweiz, Frau Weidel. Kennen Frau Weidel, Sie, Frau Weidel, zufällig Frau Weidel jemanden, Frau Weidel, der die Frau Weidel vielleicht auch schon in der Schweiz eine Langeweile verbracht hat? Nein, Frau Weidel, kennen Sie nicht? Komisch. Also ich meine, wenn die Schnuller-Nazis da sich aufblasen, da sollte man da einfach mal energisch drauf treten und auf gewisse Ähnlichkeiten hinweisen. So, dann Breitscheidtig. Das ist eine Meldung von Dienstagnachmittag. Breitscheidplatz. Polizei übte Selbstkritik 2,5 Jahre nach Anschlag. Also mal ganz davon abgesehen, dass die Polizei vielleicht erstmal dabei anfangen könnte, vorne anfangen könnte, bei der Täter wurde beauftragt durch einen inoffiziellen Mitarbeiter eines Inlandsgeheimdienstes. Und warum beauftragt eigentlich beauftragen inoffizielle Mitarbeiter von Inlandsgeheimdiensten Terroranschläge in diesem Land? Na? Aber hey, also ja, also die Berliner Polizei hat dann mal so getan, als würde sie sich selbst kritisieren. Die Nachbereitung zu dem Attentat habe Defizite offenbart, sagt der Polizeipräsident Slowik während der Vorstellung eines Berichts. Optimierungsbedarf habe es besonders bei der Betreuung von Angehörigen gegeben. Nein, echt? Direktionsleister Wulff erklärte nach dem Anschlag, habe es in der Hauptstadtpolizei einen Paradigmenwechsel gegeben. Das glaube ich nicht. So sei etwa eine Koordinierungsstelle für die psychosoziale Notfallversorgung eingerichtet worden. Achso, es geht noch nicht mal mehr darum, dass sie den Täter ja offensichtlich haben machen lassen, sondern es geht darum, dass sie auch danach noch verkackt haben wie sonst was. Ja, schön, dass es ihnen auffällt. Hat eigentlich irgendetwas funktioniert bei der ganzen Nummer? Hat irgendetwas funktioniert? Weil, also, mir will jetzt so spontan nicht einfallen, dass irgendetwas funktioniert hätte. So selber Koordinierungsstelle für psychosoziale Notfallversorgung eingerichtet worden. Zudem gibt es inzwischen eine ständige Einheit, die besondere Gefahrenlagen frühzeitig erkennen solle und sofortige Fahndungen einleiten dürfe. Gefahrenlagen wie rechtsterroristische Terroristen sind im Staatsdienst? Ja, na dann beginnen Sie mal. Ach, das meinen Sie nicht. Meinen Sie denn so Situationen wie inoffizielle Mitarbeiter des Inlandsgeheimdienstes beauftragen Anschläge, die kurz danach dann auch stattfinden? Nein, das meinen Sie auch nicht? Ach so, Sie meinen immer nur die anderen. Ja, na dann. Na, also ich meine Leute, die nicht vorne bei der Geschichte anfangen. Kann ich aber nicht ernst nehmen. Sorry. So, Schweinedroh. Genau, eine Geschichte, die aus der gleichen Ecke wie, aber das sind doch die, also wenn die Nazis sich aufblasen, da müssen wir sofort uns drüber echauffieren. Und zwar gab es in Leipzig irgendwie 2 Kindertagesstätten, die, wo die Verantwortlichen gesagt haben, okay, wir nehmen Schweinefleisch aus dem Angebot der Nahrungsmittel, aus denen die Kinder hier versorgt werden, weil es gibt in den Kindertagesstätten auch Muslime, die ja Schweinefleisch gemäß ihrer Religion nicht essen sollen, dürfen. So. Und da regte sich dann relativ schnell irgendwie die Schnuller-Nazis auf. Wah, aber nur ein echtes Schnitzel aus ganzem Schwein ist für einen guten Deutschen richtig, wenn man nicht mindestens 50 Mal Schwein in der Minute verspeist, dann ist man ja kein guter Bürger. Na, und da gab es dann eben auch so massive Überreaktionen wie Morddrohungen gegen die Verantwortlichen. Das gucke ich mir an und sage, also wer auf die Idee kommt, dass das irgendwie eine gute Seuche sei, bei dem ist aber auch irgendwie einiges nicht ganz in Ordnung mit der Psyche. Also mal ganz davon abgesehen, so ja. Und wo ist das Problem, wenn die jetzt nun beschließen, für sich beschließen, dass sie vom Angebot der Kindertagesstätte aus Schweinefleisch nicht anbieten? Was ja nicht heißt, dass nicht irgendwie ein Kind ein ganzes Schwein auf Brot mitbringen kann, wenn es das denn runterkriegt. Also mal davon abgesehen, wann wird denn endlich Menschenfleisch in das verpflichtende Angebot mit aufgenommen. So, machen wir die Terrorecke zu, kommen wir beim Schnüffeln an. Da hätten wir von Mittwoch 5 Güffel, weil die Bimbis-Regierung auch bei 5G natürlich weiterhin rumschnorcheln will. Ergibt irgendwie eine Antwort der Bimbis-Regierung auf irgendwie kleine Anfrage von der Linkspartei. Berichtet ist hier allerdings nur ein Bericht von der Linkspartei über die Antwort. So sinngemäß, ja, also die Regierung will auch die ganzen Überwachungsmaßnahmen jetzt schon gehen. Weitermachen. Spannende Frage, die dabei aufkommt, ist so Dinge wie ein IMSI-Catcher. Bis einschließlich LTE funktionieren die, weil die IMSIs immer unverschlüsselt über die Funkschnittstelle kommuniziert werden. Na, ich meine, der Witz beim IMSI-Catcher ist, dass der ja auch die Verschlüsselung abschaltet, weil eine richtige Verschlüsselung aufmachen, eine richtige Verschlüsselung, die zwischen irgendeiner Komponente draußen im Netz und dem Endgerät etabliert ist, aufzumachen, ist halt auch wahrscheinlich sehr schwer. Und wie soll denn die Dinger funktionieren, wenn denn sogar die IMSI nur noch verschlüsselt übertragen wird, und zwar verschlüsselt mit einer Komponente, die irgendwo im Netz, also entfernt vom Endgerät rumsteht und gegebenenfalls vorher schon etabliert wurde. Viel Spaß beim Versuchen, das Ding aufzumachen. So, und also da ist mir nicht so richtig klar, wo die Bimbis-Regierung eigentlich hin will. Mal ganz davon abgesehen, dass wir doch total wissen, die Schnittstellen da sind alle nicht wirklich sicher, weil auch die Amis wollen da ja rumschnorcheln. Und die Amis wissen, dass die GSM-Verschlüsselung halt ein guter, eher ein schlechter Witz ist. Und insofern, ja, also man muss sich eigentlich gar nicht an den Schnittstellen dann auf kompletten Verzicht auf Verschlüsselung versteifen, sondern man könnte einfach auch mal sagen, so, ja, verschlüsseln Sie mal, Klammer auf, wir haben sowieso Hintertüren, Klammer zu. Das ist doch allgemein bekannt. Wenn jetzt die Hintertüren der Bimbis-Regierung nicht zur Verfügung stehen, da verspüre ich auch kein Mitleid mit denen. Also von daher, ja. So, mal ganz davon abgesehen, gestern ist Snowden mal wieder in der Öffentlichkeit aufgeschlagen, und zwar mit der Meldung, dass demnächst ein Buch von ihm herausgebracht wird. Ja, so. Kommen wir dann beim Trampel an. Da hätten wir erstmal vom späten Freitag, hier Samstag 3 Uhr, Trump darf Mauer mit Pentagon-Geld bauen. Und zwar hat das der Subprime Court entschieden. So, ja, also das Geld, was eigentlich fürs Militär reserviert ist, das darf der Trampel durch seinen selbstgebastelten Notfall dann in irgendeine Gedächtnisstütze für seine Demenz reinblasen. Ja, das heißt noch nicht, dass auch nur ein einziger Millimeter Mauer auch nur ansatzweise gebaut wird, weil die Verfahren, um an die Grundstücke ranzukommen, die werden im Zweifelsfall noch ein paar Jahre dauern. Die Verfahren, nachdem dann die Grundstücke dann geraubt worden von den Besitzern, bis dann da auch was gebaut wurde, das wird dann auch ein paar Sekunden dauern. Also ist nicht davon auszugehen, dass während einer gegebenenfalls zwei Amtszeiten großen Präsidentsbumschaft des dementen Sachs, des Rassisten, irgendetwas passiert. Aber hey. So, dann in der Nacht zu Montag trat der Direktor der Nationalen Nachrichtendienste zurück. Und zwar ein Herr Coats verkündete, beziehungsweise Herr Trampel verkündete, dass Coats sein Amt Mitte August niederlegen werde. Sein Nachfolger solle der republikanische Kongressabgeordnete Radcliffe werden. Coats hatte in der Vergangenheit nämlich mehrfach dem Trampel widersprochen. So, ich meine, National Security Director, das ist doch dasjenige Amt, was Mr. Least Untruthful Answer Clapper vorher belegte. Also da habe ich leichte Schwierigkeiten, die Amtsinhaber sympathisch zu finden. Ich weiß auch nicht. So, dann gab es am Mittwochabend eine Leitzinssenkung, und zwar das erste Mal seit mehr als 10 Jahren, hat die VEB Notenbank nochmal am Leitzins rumgeschraubt. Teilte die Federal Reserve in Washington mit, und zwar um 0,25 Prozentpunkte. Der Zinssatz befindet sich damit in einer Spanne zwischen 2 und 2,25 Prozent. Man wolle angemessen handeln, um das Wachstum zu stützen. Vorher hatte der Trampel nämlich rumgeblökt, die Federale Reserve möge das doch bitte tun. Nun ist der Witz der, offiziell gilt die Fed als politunabhängig. Da könnte der Trampel also rumblöken, was er will, und es sollte eigentlich keine Konsequenzen haben. So, insofern, ja, also die sind so unabhängig, dass sie nicht unabhängig sind. Okay. So, keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. So, und dann hätten wir noch ein bisschen was an sonstigen Meldungen. Als wir da zum Beispiel erstmal ein EUGH-Urteil von Montag hätten. Und zwar hat der Europäische Gerichtshof zu den Atommeilern Döhl 1 und Döhl 2 Belgien dazu verurteilt, eine Umweltprüfung nachholen zu müssen. Die Richter in Luxemburg haben damit zwei belgischen Verbänden recht, die in der Laufzeitverlängerung für die Kraftwerksblöcke einen Verstoß gegen die Pflichten zur Umweltprüfung sehen. Da die Kraftwerke in der Nähe der belgisch-niederländischen Grenze gelegen seien, sei zudem ein grenzüberschreitendes Prüfungsverfahren nötig. Die Richter stellten klar, dass die Prüfung eigentlich vor der Laufzeitverlängerung hätte stattgefunden haben müssen. Oder anders ausgedrückt, eigentlich wart ihr da illegal, aber wir fordern euch nicht auf, die Scheiße jetzt abzuschalten. Intensiv zu prüfen, festzustellen, dass das Containment übrigens nur ein einziger großer Riss ist und deswegen gar nichts containen würde, sollte denn mal irgendetwas Auslegungsüberschreitendes in den Reaktoren passieren. Seien Sie mal froh, dass bisher nichts Auslegungsüberschreitendes in den Reaktoren passiert ist. Die Richter stellten dar, dass die Prüfung eigentlich vor der Laufzeitverlängerung hätte stattfinden müssen. Allerdings könne es gerechtfertigt sein, die Reaktoren nahe Antwerpen weiter am Netz zu lassen, um die Stromversorgung nicht zu gefährden. Wie sehr man die Stromversorgung gefährdet, wenn man Atomkraftwerke abschaltet, kann man daran erkennen, dass wir im gesamten Stromnetz viel zu viel Strom haben und dass sogar Zocker ja inzwischen sich jetzt schon auf Kosten der Stromversorgung bereichern. Kapitalismus, anyone? Aber hey. So. Und dann gab es noch ein Urteil aus NRW. Und zwar hat da das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster entschieden, der Luftreinhalteplan für Aachen muss überarbeitet werden. Der Plan für das Jahr 2019 sei rechtswidrig. Huch, am Jungfernstieg, Feueralarm, das war von mir aus. Der Plan für das Jahr 2019 sei rechtswidrig, weil mit fehlerhaften Prognosen und einer veralteten Datenbasis aus dem Jahr 2015 als Grundlage gearbeitet worden sei. Das Land müsse jetzt zeitnah einen neuen Plan erstellen. Dabei müsse ernsthaft auch ein Fahrverbot für die Seefahrzeuge vorgesehen werden, falls die Grenzwerte nicht erneut nicht erreicht werden. So, also der Luftreinhalteplan von Aachen ist illegal. Schön, dass es dann auch mal einem Oberverwaltungsgericht von NRW aufgefallen ist. Ob das dann jetzt direkt zu Konsequenzen führt, ist dann die nächste spannende Frage. Aber hey, ja, kann man ja erstmal machen. Forderungen kann man auf jeden Fall erstmal aufstellen. Da wird sich dann noch zeigen müssen, welche Auswirkungen das hat. Wobei, wenn in der Innenstadt nichts fährt, kann mir das hier hinten sowieso egal sein. Morning Golden Hour N65619. Well. Hier fahren die Bahnen ja sowieso nur bis Langenhornmarkt. Und dahinter ist eine große Baustelle. So, wo sind wir eigentlich zeitlich? Guck, 27 Minuten. Also ja, in dieser Woche ist jetzt nicht so gigantisch viel los gewesen, außer dass eben die Schnuller-Nazis rumgenatzt haben wie sonst was. Und sich da eben, also diejenigen Ecken von Internets, bei denen ich mitkriege, was da los ist, sich darüber dann echauffieren, dass die sich echauffieren und darauf hinweisen, dass das ja irgendwie rechter Bullshit ist. Genauso wie der Trampel auch noch eine Runde rassistisch gewesen ist. Und zwar hat der in der Woche auf den Kongressabgeordneten Cummings rumgetreten. So frei nach dem Motto, ja, also die Stadt Baltimore, aus der er käme, die sei ja Rat infested. Daraufhin haben dann Leute mal nachgeguckt und festgestellt, naja, also mit Ungeziefer infestiert ist vor allen Dingen Trump-Tova. Und wenn man schon drauf rumrobbt, dass irgendwie Leute sich nicht an Gesetze hielten, sollte man vielleicht sich auch vom Trump-Tova fernhalten, weil da eine Reihe Verbrecher sich regelmäßig drin aufhalten. Darunter ein Wahlbetrüger Trump. Also, ja. Gut, ich meine, dass der Trampel irgendwie sich ständig spiegelt. Wenn der behauptet, irgendetwas sei böse, dann kann man da, oder irgendwer hätte etwas Böses getan, kann man davon ausgehen, er hat so etwas also getan und gibt jetzt nur nicht zu, dass er eigentlich sich meint. Ja, das eklige angemalte Gesicht, was sie da im Spiegel sehen, das sind sie übrigens selber. Nee. Aber hey. So. Ach komm, kommen wir bei der Musikecke an. Bei der Musikecke wären wir bei PS22 von 2015 beim Titel Welcome to New York in 2 Minuten 34 angekommen. Gefolgt ist das Ganze nochmal von Trevor Noah. Und zwar hat er beim Between the Scenes sich nochmal zum Send Her Back in 3 Minuten 14 ins Benehmen gesetzt. Was das denn eigentlich bedeutet. So, und dann sage ich danke fürs Anhören. Fürs Runterladen, weniger fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, wäret ihr herzlich dazu eingeladen, das als Tweet at Kompott, Mail an kompiblog@gmail.com oder Kommentar im kompiblog.de unter dem Eintrag zu Kompott 716 Teil 1 einzustellen. Mal gucken, ob diese MP3-Datei dann funktioniert. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Thank you.
it's no secret what's happening, you know? If it were a secret, it would be harder to try and understand, you know, Donald Trump versus the squad and him telling them to go back to where they came from and send them back and the whole thing, telling them they can leave if they complain. It would be a lot easier to deal with if you didn't know what it was, but it's almost harder because you know what it is. Fundamentally, Trump's plan is to paint these congresswomen as the most un-American people possible, right? And you can disagree with the views, you know, like Ilhan Omar has said some controversial things. You know, Ocasio-Cortez has a different idea of America, which is not un-American. You know, Ayanna Pressley, I think the crowd didn't boo because they don't know her. And also, if you've seen her, she's got the most centrist views of the four, right? But regardless of that, they're still Americans. You know what I mean? That's what America's always been about, fundamentally, is that having that ability to have that discourse and different ideas, and then the ideas fights it out. You don't kick the people out because they don't agree with the ideas. In fact, I believe part of America's story is the people coming here because where they were, the people were like, why don't you leave because of those shitty... they were like, you don't like the ideas, leave. And they're like, we're going to go somewhere where people don't say this. You know what I mean? And then now that's going to be the story of America. But Donald Trump is using that. He's going, I'm going to say these people aren't American. This isn't America. They don't love America, as opposed to they have a different idea for what America should be. And then his plan, and then he ties them to the presidential candidate, and then it becomes a race about, do you love America, do you not love America? He appeals specifically to that portion of white voters who've determined the Electoral College in the last election. He tries to keep them, goes, I'm with you, not with these people. You know who these people are. And that's what shapes the election. And what's tough is that on the one hand, you almost know, like, AOC, Ayanna Pressley, the squad, you almost know that, like, there's like different messaging that they could use to counter that narrative, but then they would have to bend almost in a way to the will of Trump. And it's like, you don't want to do that. But what sucks about America is you've got the Electoral College. So it's like, do you run the best campaign for the country, or do you try and do things that politically help you to win those three swing states? And that's, I feel like, eternally going to be the thing that curses America and its politics, is that you're not truly running to be the best candidate for all of America. You're trying to game the system. You know, you're trying to put in that little cheat code, up, up, down, down, left, right, A, B, A, B. You know, that's what you're trying to do. And as long as that's the case, I don't think you will be in a healthy space. It will always be a contrived journey to get those votes, because that's all Donald Trump cares. He just goes, I don't care about popular votes. I don't care about the most people. I don't care about minorities, because in these states, I win these people, I win it all. And that's the plan. And I know it sounds like a crazy theory, but it's a hunch I have. And it's also something that he tweeted. So, yeah.